Der Petrus war bei der Kreuzigung ja nicht dabei. Warum eigentlich nicht? Er hatte doch gesagt, ich gehe mit dir in den Tod. Wie hat er sich das wohl vorgestellt? Als die Wachen des Hohepriesters Jesus festnehmen wollten, da griff Petrus mit einem Schwert an. Und Jesus ging so dazwischen und verhinderte das, dass er damit weitermachte. Denn sonst hätten die Soldaten Petrus ja in Stücke gehauen. Bewaffnete Soldaten, gepanzerte Soldaten mit einem Schwert anzugreifen, das ist ja ein Selbstmordattentat geradezu. Aber noch Generationen später hätte man den Petrus ja als Helden verehrt, wenn er da umgekommen wäre. Der erste Kreuzritter, der im Namen Jesu gekämpft hat. Und in seinem Namen wird man Kriege führen mit dem Schlachtruf mit Petrus für Jesus. Gut, wenn er mit Jesus wenigstens gefangen genommen worden wäre, dann hätte er wenigstens den moralischen Sieger geben können. Ich wollte ja, aber die Übermacht war zu groß. Das Böse hat gesiegt. Aber so war er weder ein Held noch der moralische Sieger. Wir waren Versager. Wie geht's dir, wenn dein Gott angegriffen wird, für den du jeden Sonntag in Gottesdienst gehst, die Bibel liest und studierst, mit den Glaubensgeschwistern unterwegs bist und betest und ihm vertraust? Wenn dein Gott angegriffen wird, wirst du den dann auch verteidigen wollen? Im Internet kann ja jeder ungestraft Gottes Namen missbrauchen und Jesus beleidigen. Das muss uns doch eigentlich wütend machen, Mensch. Wenn Mohammed karikiert wird, dann gehen irgendwann die Leute auf die Straße, schlagen sich auf die Köpfe. Manchmal gibt es bei solchen Demonstrationen sogar Tote und dann gibt es Anschläge und Drohungen. Zum Glück seit einiger Zeit nicht mehr, aber vielleicht ist Mohammed auch nicht mehr so oft karikiert worden. Aber sollten wir das nicht auch machen als Christen, unseren Glauben wirklich verteidigen, unseren Christus? Wenn eine Jesus-Karikatur erscheint, dann gehen wir drüben auf den Aldi-Parkplatz und demonstrieren und zünden Autos an. Aldi überhaupt, ja, die haben uns verboten, da zu parken, das ist doch Gotteslästerung. Die hindern uns in unserem Glauben, das geht doch gar nicht. Wir sollten Leute verprügeln und die Schwebebahn in die Wupper schmeißen, ja, für unseren Glauben. Und wir könnten sogar Petrus als Vorbild nehmen. Der hat mit dem Schwert dem Malchus das Ohr abgeschlagen. Das wäre doch mal eine Idee. Jeder, der Christus lästert, dem schneiden wir ein Ohr ab. Folter im Namen Jesu. So müssen wir das machen. Nur, Jesus geht ja dazwischen und macht das Ohr wieder dran. Er verhindert den Aufstand. Merkt ihr was? In der Nachfolge Jesu gibt es keinen religiösen Heldentod und keine moralischen Siege, keine Gewalt. Mal ehrlich, Jesus ist Gott. Der hat das nicht nötig, von uns verteidigt zu werden. Der Gedanke, dass ein Mensch Gott verteidigen will, mit einem Schwertchen, so ein Zahnstocher, ist völlig absurd. Gott ist allmächtig. Was für ein mickriges Göttchen hätten wir, wenn wir den verteidigen müssten? Nur warum greift Gott nicht ein, wenn man ihm lästert? Er muss doch mal dazwischen hauen, Mensch. Naja, er greift nicht ein, weil er Gott ist. Der lacht sich darüber, über solche Witzfiguren, die meinten, ihn beleidigen zu können oder so. Die meinten, sie könnten ihn ärgern. Sie meinten, das würde ihn irgendwie kitzeln oder so. Oder wenn wir glauben, das würde Gott beleidigen, wenn da irgendwelche Aufstände gegen ihn sind und irgendwelche beleidigenden Videos im Internet kursieren. Das kitzelt den nicht. Der ist Gott, der ist allmächtig. Wie gut, dass Jesus verhindert hat, dass Petrus ein religiöser Selbstmordattentäter wurde. Das ist doch wirklich gut. Sonst wäre doch die Geschichte des Christentums, in der Geschichte des Christentums wären doch viele Menschen im Namen Jesu getötet worden. Was guckt ihr so skeptisch? Ach so, Entschuldigung. 10 Kreuzzüge, der 30-jährige Krieg, die spanischen Eroberungen Amerikas im Namen Christi mit der ganzen Ausrottung, die es da gegeben hat, die französischen Religionskriege. Ich bin jetzt gerade mal im späten Mittelalter angekommen. Soll ich weiter erzählen? Es ist peinlich mit den Christen, oder? Das sind alles so keine Petrusse, die mit einem kleinen Schwert dazwischen hauen und dann machen sie einen großen Krieg. In Jesu Namen hat kein Mensch das Recht, einem anderen Menschen Gewalt anzutun oder ihn zu verletzen. Nicht mit Worten und nicht mit Waffen. Wer es doch tut, der missbraucht den Namen Gottes und der zieht die Strafe Gottes auf sich. Das steht seit 3400 Jahren in den 10 Geboten. Wer den Namen Gottes missbraucht, der wird von Gott zur Rechenschaft gezogen und wird mit seiner Strafe rechnen. Christus hat uns die Möglichkeit genommen, ihn heldenhaft zu verteidigen. Der lässt es einfach nicht zu. Er ging dem Petrus dazwischen, als der mit seinem Schwert kam. Petrus war bei der Kreuzigung ja nicht dabei. Warum eigentlich nicht? Vielleicht war ihm klar, wenn ich dabei bleibe, könnte es sein, ich werde gefangen genommen und dann werde ich auch gekreuzigt. Das wäre ja kein Heldentod. Das wäre ja ein Verbrechertod. Das ist nicht ehrenhaft. Das wäre peinlich. Das lasse ich deswegen. Da werde ich nicht Held. Also ist er der Kreuzigung ferngeblieben. Was schauen einige von euch wieder so ein bisschen genervt? Rede ich den Petrus ein bisschen zu schlecht mit seinen negativen Ansichten, mit seinen komischen negativen Beweggründen? Unterstelle ich ihm da vielleicht was? Ja, nur Petrus war auch ein Mensch wie du und ich. Warum sollten seine Beweggründe ehrenhafter gewesen sein als unsere? Er wollte Held sein. Was willst du sein? Was möchtest du gerne, dass die Menschen in dir sehen? Du Glaubensheld. Also wir sollten in aller Öffentlichkeit mitten auf dem Aldi-Parkplatz zum Beispiel laut sagen, hört her, Jesus ist eure Rettung. Das sollten wir tun. Wir tun es nicht. Und warum? Hört doch sowieso keiner zu. Die Leute drehen sich um, schütteln den Kopf und winken ab und gehen und sind genervt. Das ist sowieso völlig zwecklos. Außerdem stellt euch mal vor, ich würde mich da auf den Parkplatz stellen und laut die Leute anquatschen. Was sollten denn meine Töchter von mir denken? Das wäre denen doch peinlich um meinem Enkel. Da würden die sich ja für mich fremdschämen, wenn ich so komisch auftreten würde. Ich hätte Angst, dass man mich für verrückt hält. Und am nächsten Tag kommt dann im Instagram-Kanal von Wuppertal aktuell die Meldung, der Pastor der FEG Unterdörn wird in die psychiatrische Klinik Tannenhof eingeliefert. Nur wir glauben doch, dass Christus die Rettung ist. Warum sagen wir es nicht? Wir glauben doch, dass Christus die Rettung ist. Oder glauben wir den Religionskritikern oder der religionskritischen Stimmung in der Gesellschaft, dass unser Glaube mehr eine psychische Krankheit ist? Glauben wir Christus oder glauben wir der Kritik? Warum bekennen wir uns nicht laut zu Christus? Naja, vielleicht haben wir ja unsere Gründe. Und vielleicht haben wir ja bessere Gründe, als Petrus nicht zum Kreuz zu gehen. Warum gehen wir nicht zum Kreuz? Er entschied sich, nicht zur Kreuzigung zu kommen. Hatte er gute Gründe zu fliehen? Ja, es hätte ihn das Leben kosten können. Wir müssen nicht um unser Leben fürchten. Gott sei Dank. Also haben wir bessere Gründe als Petrus? Nee. Wir haben auch Glaubensgeschwister unter uns, die mussten während wegen ihres Glaubens aus ihrer Heimat fliehen. Die hatten Gründe. Petrus ist ja den Soldaten mit dem gefesselten Jesus noch gefolgt. Und vielleicht dachte er dann, Jesus noch mit einer Attacke aus dem Hinterhalt. Er hat das Schwert noch dabei und dann so eine Attacke aus dem Hinterhalt. Jesus irgendwie zu befreien, dann hätte er noch den Helden machen können. Dann wurde Jesus später vom Hohepriester verhört, haben wir gerade auch in der Lesung gehört. Da war Petrus unten im Hof und hat das mitbekommen. Und dreimal fragten ihn die Leute, ob er auch einer von den Jesus-Leuten war, und er hat jedes Mal Jesus verleugnet. Vielleicht aber hoffte er ja noch eine Gelegenheit zu bekommen, Jesus irgendwie rauszuhauen. Er wollte erst im Verborgenen bleiben und dann so, zack. Nur dann sah er, wie das da geschah und ablief, dieses Verhör. Da ist nichts zu machen, da komme ich nicht ran. Und vor allem, Jesus wehrt sich nicht mal. Er wehrt sich nicht. Er lässt es einfach geschehen. Und er steht nicht da wie einer, der depressiv und resigniert alles über sich ergehen lässt. Er steht da, als würde er die Soldaten noch auffordern, endlich ihren Job zu machen. Und am Ende sagt er dem Hohepriester, als der fragt, bist du der Messias, sagt er einfach, jo. Todesurteil, ganz klar, Jesus wusste das und Jesus wollte das. Das verwirrt den Petrus, dass sein Meister so zielstrebig in seinen Tod unterwegs ist. Jesus wollte das. Er wusste, dass das der einzige Weg ist, dich und mich in die Gemeinschaft mit Gott zurückzuholen. Dafür brauchte Jesus das Todesurteil. Du und ich, wir sind nicht gut genug für das Leben, das Gott eigentlich für uns will. Er will ein gesundes, ein heiliges Leben, so wie im Garten Eden. Nur wir genügen leider den Qualitätsstandards Gottes überhaupt nicht. Wir sind nicht brauchbar für ein ewiges Leben in der Herrlichkeit Gottes. Folglich müssen wir in den Tod entsorgt werden. Zack. Nur ist es Gott nicht genug, einfach uns zu verurteilen. Alles Ausschussware, Recycling, unmöglich, einfach weg damit. Das reicht Gott nicht, dieses Urteil zu sprechen, weil er uns nämlich liebt. Und er will uns bei sich haben, wie so ein Kind seinen Lieblingsteddy bei sich haben will. Und wenn da schon die Watte aus den Nähten quillt und stinkt, so wie so ein vollgesabberter Teddy halt stinkt. Ihr kennt das vielleicht. Und er will uns trotzdem bei sich haben. Gott ist auf Mensch. So wie ein Drogensüchtiger seine Droge braucht, will Gott uns brauchen. Und dafür tut er alles. Und wenn es ihn das Leben kostet. Darum, in Christus nimmt Gott das Todesurteil auf sich selbst. Jesus braucht dieses Todesurteil, damit er am Ende sagen kann, es ist vollbracht. Übrigens steht im griechischen Text da, dass Jesus sagt, tetelestai. Das ist das Wort, das man im Römischen Reich unter bezahlte Rechnungen schrieb. Alles bezahlt, alles erledigt, die Rechnung ist bezahlt, die Schulden sind gelöscht, es trennt dich nichts mehr von Gott. Und du musst auch keinen Ratenzahlungsplan aushandeln mit Gott. Als müsstest du immer noch Zinsen zahlen mit guten Taten und Verhaltensweisen und frommen Worten. Nein, es ist alles geklärt. Die Rechnung ist bezahlt, alles gut. Ach, gerettet. Boah. Ach so, du willst gar nicht gerettet werden. Ja. Bloß nicht um Hilfe bitten, starker Kerl sein, nicht wahr? Ich schaff das schon. Bloß keine Schwachheiten eingestehen. Ich bin stark. So wie Petrus vielleicht. Du brauchst keinen Gott, der dich retten muss. Du bist doch gar nicht so schlecht. Du bist doch ein toller Mann und eine super Frau. Und wir sind doch alles gute Leute hier, sonst würden wir ja nicht hier sitzen. Was sind wir gut? Immer. Also fast immer. Also vielleicht. Also ich bin jedenfalls so böse nicht. Bei euch weiß ich ja nicht, aber bei mir? Okay, ich streite mich mal, nicht wahr? Zoff hier, Ärger da. Irgendwas, was ich dann doch wieder nicht hinkriege. Oder kennt ihr vielleicht so, man hat da so eine Lieblingslüge, die man so oft erzählt, bis man sie selber glaubt. Stress hier, Stress da und dann Umweltzerstörung. Aber wir sind doch die Guten. Wir haben uns das gute Leben doch redlich verdient. Auch wenn uns der Luxus, den wir haben, wenn das anderen das Leben kostet, wir wollen das doch eigentlich nicht. Und außerdem, wir sind doch nicht schuld daran. Genauso wie bei einem Streit, da ist ja immer der andere schuld und hat angefangen. Also wir haben immer irgendwelche Gründe, warum wir nicht schuld sind. Wir tun das Allerbeste, um nicht schuld zu sein. An was auch immer. Tja, nur kommen wir damit aus dem Urteil Gottes nicht raus. Du bist Ausschussware, nicht genug, gut genug für den Himmel. Das reicht gerade für die Hölle. Also ab ins Müllheizkraftwerk und dem Satan die Wohnung geheizt. Es sei denn, du lässt dich retten vom allmächtigen Gott, der sich lieber hinrichten lässt, als dich wegzuschmeißen. Ja, ist schon richtig, dass mit Gott und dem Opfer und so und gerettet sein. Aber wir haben doch Macht. Also ich meine, du und ich, wir haben doch Macht. Wir haben doch die Kontrolle über unser Leben, oder? Wir haben doch die Kontrolle über unser Leben. Stimmt doch, oder? Da hat einer seit seiner Kindheit ein krankes Herz. Er ist dankbar, dass es gute Medizin in Deutschland gibt. Er ist schon Mitte 50 damit geworden. Aber irgendwann fällt er halt tot um. Ihr könnt euch alle möglichen menschlichen Szenarien ausdenken. Du hast dein Leben nicht im Griff. Du hast Kontrolle über dein Leben, ja? Sei nicht albern. Naja, aber wenigstens haben wir doch Ziele. Wir haben doch Ziele, wo wir hingehen, ja? Ziele, die wir erreichen wollen. Hast du auch den Beruf ergriffen, den du haben wolltest? Ich nicht. Gott hat mich so lange meine Pläne durchkreuzt, bis ich aufgegeben habe, mich zu wehren. Ist okay so. Ich weiß, dass das gut ist. Hast du das Einkommen erarbeitet, das du haben wolltest? Ja. Ich wollte der Nachfolger meines Vaters in der Geschäftsführung der Firma werden. Ich würde das 3- bis 4-fache jetzt verdienen. Also ist okay, ich bin zufrieden mit dem, was ihr mir bezahlt. Aber das war nicht das Ziel. Hast du das Gewicht abgenommen, was du abnehmen wolltest? Nein? Hast du deine Ziele erreicht? Du wolltest heute Nacht gut schlafen, aber dann war da diese eine Fliege im Zimmer. Du weißt, was du willst, aber eine Fliege kann deinen Willen einfach zunichte machen. Wir wissen, was wir wollen, aber glaub doch nicht, dass das ausreicht, einen Willen zu haben. Damit hast du dein Leben noch lange nicht im Griff. Wir wollen eine gute, heile Welt, voller Zufriedenheit, voller Glück, voller Liebe, Erfolg und Gesundheit für alle Menschen. Und was haben wir nicht alles dafür getan? Leute, was bin ich in meiner Jugend auf die Straße gegangen und habe für eine bessere Welt demonstriert? Und jetzt guckt euch das an. Ich habe völlig versagt. Tja, wir sind eben Ausschussware. Recyceln unmöglich. Oh mein Gott, wer rettet mich vor dieser Welt? Wer rettet mich vor mir selbst und meinem Willen und meinen Zielen? Jesus tut's. Er schenkt dir und mir einfach so eine Zukunft bei Gott. Er hat uns schon eine Wohnung in seiner gesunden, perfekten und liebevollen Welt vorbereitet. Wir brauchen einfach nur noch einziehen. Der Preis für dieses Geschenk einer Wohnung für dich und für mich war sein Tod am Kreuz. Und er wusste das. Und er wollte das. Petrus war bei der Kreuzigung nicht dabei. Warum eigentlich nicht? Vielleicht war das ihm peinlich. Also nicht, dass Jesus ihm peinlich gewesen wäre, das nicht. Er war sich selbst peinlich geworden. Er verstand nicht, was er falsch gemacht hatte. Er hat es doch nur gut gemeint. Aber er hat Jesus nicht retten können und dann hat er halt versagt. Und jetzt ist er völlig alleine und er kann sich nicht selber retten vor seiner Scham, seiner Trauer, seiner Wut, seiner Einsamkeit und seiner Angst. Er wollte es nicht riskieren, Jesus in die Augen zu blicken. Und dann ist es doch passiert. Wie kann man das aushalten? Und wie hätte er diesen Blick das zweite Mal aushalten können? Kann man nicht. Darum war er nicht da, als Jesus gekreuzigt wurde. Er fühlte sich schuldig. Dabei hat er doch immer sein Bestes getan, nicht schuldig zu werden. Wir tun doch auch immer unser Bestes, um nicht schuldig zu werden. So wie Petrus. Und scheitern. Petrus weinte bitterlich. Und das Schlimmste für ihn, er wusste ja noch nichts von Auferstehung. Hatte Jesus zwar mal angedeutet, aber es hat er vielleicht noch nicht auf dem Plan gehabt, der Petrus. Stellt euch vor, du hast keine Chance mehr für ein klärendes Gespräch. Nachzufragen, wie es dazu gekommen ist, wie die Sache richtig zu stellen. Kein klärendes Gespräch. Petrus war verdammt auf immer und ewig schuldig zu sein, weil er gescheitert war. Das ist die Hölle. Das ist totale Hoffnungslosigkeit. Das ist ja schon erstaunlich, nicht wahr? Wir reden jedes Jahr Karfreitag über den Tod Jesu und was das für die Welt bedeutet hat. Aber in Wirklichkeit geht es persönlich um dich und um mich. So wie es um Petrus persönlich ging und seine persönliche Geschichte mit Jesus und seine Beziehung zu ihm. Petrus musste durch das Scheitern und den Zusammenbruch seiner Persönlichkeit, damit er der Petrus wurde, der die Botschaft von Jesus erst verstehen konnte und die dann in die Welt trug und der dann die Wunder tat. Die Voraussetzung war, dass er durch diesen Zerbruch musste. Karfreitag, es geht Karfreitag um deine persönliche Beziehung zu dir selbst und zu Jesus. Willst du dich retten lassen? Nicht? Okay, dann kommst du an Jesus vorbei. Dann kannst du ohne Jesus leben. Aber dann hast du auch keine Zukunft dort, wo das Leben schon schön und die Welt in Ordnung ist. Dann ist deine Zukunft, du wirst weggeworfen ins Müllheizkraftwerk und da lieferst du den Strom für die Social Media des Satans. Tolle Zukunft. Willst du dich retten lassen? Ja? Gut, aber dann kommst du nicht an Jesus vorbei. Aber mit Jesus, dem Gekreuzigten, kriegst du eben auch das Leben bei Gott. Da, wo es schön, gesund und unkompliziert ist. Der himmlische Garten Eden, in dem alles gelingt und nichts falsch ist. Dazu musst du nicht unterm Kreuz gestanden haben. Petrus war da auch nicht. Aber du musst dir eingestehen, dass du dich nicht selbst retten kannst oder dass du die Welt verbessern könntest oder deinen eigenen Willen durchsetzen kannst oder Gott verteidigen kannst. Du kannst es nicht, wie Petrus. Petrus war nicht dabei, als Jesus gekreuzigt wurde, weil er war bei seiner eigenen Hinrichtung. Am Karfreitag wurde dem Petrus sein Ego gekreuzigt. Das musste sein, damit zu Ostern der Petrus auferstehen konnte, eigentlich eher zu Pfingsten, 50 Tage später, lange Zeit, dass der Petrus auferstehen konnte, der tatsächlich Jesus nachfolgt, ein Demütiger, einer, der Jesus gehorsam wurde, einer, der diese Zukunft Gottes in seiner Herrlichkeit vor Augen hatte. Wenn wir an die Kreuzigung Jesu denken zu Karfreitag, dann begegnest du auch immer der Kreuzigung deines eigenen Ego. Und ihr Lieben, das gilt nicht nur für Menschen, die noch nie was mit dem Glauben zu tun hatten. Das gilt für jeden, egal wie lange ihr schon an Jesus Christus glaubt. Die Kreuzigung deines Egos ist immer wieder dran, damit du Christus tatsächlich folgen kannst. Jesus will dir eben heute noch, immer noch, mit seiner Kreuzigung dich retten für das ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes. Und es ist die Frage, ob du das zulässt. Lässt du es zu, dass dein eigenes Ego stirbt? Nur dann kann deine Persönlichkeit, deine heilige Persönlichkeit tatsächlich auferstehen. Das heißt, es geht Karfreitag nicht nur darum, dass wir uns erinnern an einen berühmten Toten, sondern es geht um dich. Amen.